ARD. Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 22. Oktober, und wir zeichnen diese Folge um 13 Uhr auf.
Wir sind Kai Küstner aus Dakar und Carsten Schmiester aus Hamburg.
Demokratie unter Druck, das ist eine Schlagzeile, die in diesen Tagen fast täglich auf Titelseiten von Zeitungen oder Nachrichtenwebsites passen würde. Denn dass es mächtige Akteure gibt, die unser freiheitliches, demokratisches Lebensmodell ablehnen und meinen, es überall da bekämpfen zu müssen, wo es ihnen begegnet, wird immer deutlicher. Der Krieg des quasi diktatorisch regierten Russlands gegen die Ukraine ist da nur das offensichtlichste Beispiel. Ein Land, das Kreml-Herrscher Putin als Teil der eigenen Einflusssphäre sieht, das aber auf seinen völkerrechtlich verbrieften Anspruch pocht, sein Schicksal selbst zu bestimmen und seine Zukunft eher im Kreis westlicher Demokratien sieht, ist für Putin ganz offensichtlich unerträglich. Noch offensichtlicher wird dies dadurch, dass der russische Machthaber bei seinem imperialistischen Rachefeldzug von Staaten unterstützt wird, die man allesamt zwar nicht gleichsetzen sollte, die aber doch eindeutig eines gemeinsam haben, sie entstammen nämlich dem autoritären Lager. China, Iran, Nordkorea zum Beispiel. Wobei Nordkorea ja im Verdacht steht, dem verbündeten Russland sogar Soldaten für dessen Angriffskrieg zu liefern, was wiederum dessen demokratischen Nachbarn Südkorea auf den Plan ruft, dass Waffenlieferungen an die Ukraine nicht mehr ausschließt. Worüber wir ja gleich noch reden werden, Carsten. Jedenfalls fällt es schwer, nimmt man die Kreml-Anstrengungen mit hinzu, durch Desinformation und so weiter unsere Demokratien von innen zu untergraben, in all dem nicht eine neue Art von Kulturkampf oder ein im Grunde schon weltweites Ringen autoritär versus demokratisch zu sehen. Und mit genau diesem Phänomen befasst sich eigentlich seit Jahrzehnten die Historikerin Anne Applebaum. Achse der Autokraten heißt denn auch ihr jüngstes Buch. Und Applebaum wurde am Wochenende der hoch angesehene Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen. Und bei der Gelegenheit redete die Wissenschaftlerin in der Frankfurter Paulskirche dem Westen eindringlich ins Gewissen, sich dem Druck von Seiten autoritärer Staaten entgegenzustemmen, und zwar durch die Unterstützung der Ukraine.
Die Aufgabe ist keineswegs rein militärischer Natur. Das ist auch ein Kampf gegen die Hoffnungslosigkeit, den Pessimismus und die schleichende Anziehungskraft der Autokratie, die bisweilen im Gewand einer verlogenen Sprache des Friedens daherkommt. Die Behauptung, dass die Autokratie sicher und stabil ist, während Demokratien Kriege schüren, oder dass Autokratien traditionelle Werte bewahren, während Demokraten entarten, auch dieses Gerede wird von Russland und der autokratischen Welt verbreitet, aber auch von den Menschen in unseren eigenen Gesellschaften, die bereit sind, das vom russischen Staat verursachte Blutvergießen und Vernichtungswerk hinzunehmen. Wer die Zerstörung fremder Demokratien akzeptiert, ist weniger bereit, gegen die Zerstörung der eigenen Demokratie zu kämpfen.
Ich will nicht verhehlen, dass ich persönlich einige historische Vergleiche, die Anne Applebaum zieht, schwierig finde. Putins Regime ist nicht Nazi-Deutschland. Die deutschen Verbrechen waren einfach zu monströs und einzigartig. Was man aber, denke ich, zumindest sehr wohl tun kann, wie Applebaum das auch tut, ist vermeintlichen Pazifismus, also im Fall der Ukraine nichts tun, zu entlarven als Gleichgültigkeit im Angesicht schwerer russischer Verbrechen in der Ukraine, so wie Applebaum das eben beschrieben hat, und ein Inkaufnehmen der Ausbreitung antidemokratischer Werte auch bei uns. Applebaum wendet das aber positiv alles und sagt, mit dem Stemmen gegen das Autoritäre verbindet sich auch eine Chance gerade für Deutschland.
Mir ist es klar, dass es für Sie Deutsche eine neue Erfahrung ist, wenn Sie um Hilfe gebeten werden oder wenn Sie Waffen liefern sollen, um einer aggressiven Militärmacht Einhalt zu gebieten. Doch das ist die eigentliche Lehre aus der deutschen Geschichte. Nicht, dass Deutsche nie wieder Krieg führen dürfen, sondern dass sie eine besondere Verantwortung dafür haben, sich für Freiheit einzusetzen und dabei auch Risiken einzugehen.
Trotz dieser ja sehr eindringlichen Worte und Appelle beschleichen einen bisweilen Zweifel, ob das im Westen oder auch in Teilen der Bundesregierung schon alles so verstanden worden ist, was hier auch für uns, Stichwort Kulturkampf in der Ukraine, auf dem Spiel steht. weniger aus einem historisch-geschichtlichen Blickwinkel als vielmehr ganz handfest praktisch betrachtet die finnische Außenministerin Elina Valtonen die expansiven Ambitionen des großen Nachbarn Russland. Auch hier bei uns in Deutschland prognostizieren ja Sicherheitsdienste oder der Verteidigungsminister schon in wenigen Jahren, Ende dieses Jahrzehnts vielleicht, könnte Russland in der Lage sein, einen NATO-Staat anzugreifen. Die finnische Außenministerin mahnt, das ernst zu nehmen, auch wenn sie und keiner sonst sich das wünscht.
Aber so wie Russland sich jetzt sieht und vor allem auch durch die Zusammenarbeit mit China, mit dem Iran und jetzt auch in sehr großem Maße mit Nordkorea, alles ist wirklich möglich. Und wir müssen endlich verstehen, dass das uns alle betrifft, wirklich jeden.
So schon die ja fast schon beschwörend klingenden Worte der finnischen Außenministerin, die wir gleich noch ausführlicher hören werden im Exklusivinterview mit Anna Engelke. Vorher aber, Carsten, alles zur aktuellen Lage, gerade auch in der Ukraine selbst.
Ja, Kai, und ich fange an mit der militärischen Lage, die tatsächlich wie in den vergangenen Wochen auch sich wenig verändert hat. Und trotzdem muss man drüber reden, denn es wird dort weiter gekämpft. Und es wird eben dort auch weiter gestorben. Es gibt kleinere militärische Erfolge, unter anderem nach Informationen des Institute for the Study of War, aber auch Nachrichtenagenturen berichten darüber. Ukrainische Streitkräfte haben diese Erfolge angeblich im westlichen Teil, wie es heißt, des Frontbogens der Region Kursk gemacht. Kleinere Erfolge. Es gibt aber immer wieder auch Meldungen, dass die russische Seite zurückschlägt und ihrerseits auch Gebiet zurückerobert. Auf jeden Fall rücken russische Streitkräfte vor an verschiedenen Punkten der denn im Süden und im Osten gelegenen Front, und zwar unter anderem westlich von Kremina, das ist 100 Kilometer nordöstlich von Donetsk, dann wiederum südöstlich von Pokrovsk, eine Stadt, über die viel geredet wurde und die in Gefahr ist zu fallen in nächster Zeit, auch südöstlich von Kurachowe, das ist südlich von Pokrovsk. Da sieht es also für die Ukraine weiterhin nicht wirklich gut aus. Was verzeichnet wird in diesen Tagen ist, dass die Russen wohl anders als bisher jetzt im Moment aktuell wieder mehr auch auf schweres Gerät setzen, ihre Angriffe also auch mit Schützen und Kampfpanzern unterstützt vortragen. Es wird vermutet, dass das auch deshalb passiert, weil es gerade einfach noch geht, bald aber eben nicht mehr, denn der Winter steht vor der Tür und das heißt in der Ukraine, jetzt kommt erstmal die sogenannte Schlammzeit, immer zweimal im Jahr, also einmal vor dem Winter und dann das nächste Mal wieder nach dem Winter, vor dem Frühjahr. In dieser Zeit können sich halt schwere Fahrzeuge kaum im Gelände bewegen. Jetzt versucht Russland, dieses Fenster der Gelegenheit, Window of Opportunity, eben noch auszunutzen. Das Wetter wird schlechter, das macht auch andere Waffensysteme weniger schlagkräftig. Es geht hier mal um den Einsatz von Drohnen, Bewölkung, Sturm, Regen. Das ist einschränkend natürlich, aber offenbar wird weiter mit Drohnen gekämpft, auch mit Raketen. Das heißt, dass übers Wochenende Russland knapp 300 davon eingesetzt hat, wieder gegen Ziele in der Ukraine. Das berichtet die ukrainische Flugabwehr, unter anderem in der nordostukrainischen Stadt Sumy. Da sind durch russische Drohnenangriffe nach Angaben regionaler Behörden mindestens 3 Menschen getötet worden. Es ist ein mehrstöckiges Wohnhaus angegriffen worden oder wie es auch heißt, Objekte der kritischen Infrastruktur. Da geht es ja darum, Energieversorgung, Heizung möglichst vor dem Winter lahmzulegen. Das ist die Taktik der Russen. Insgesamt seien allein dort 25 russische Kampfdrohnen abgeschossen worden. Aber auch die Ukraine greift weiter, soweit das Wetter es eben zulässt, Ziele tief im russischen Hinterland an. Aktuell soll es dort einen Flughafen getroffen haben, eine Fabrik, die elektronische Bauteile auch für Waffen herstellt und nach Angaben aus Sicherheitskreisen dabei auch die angeblich größte Sprengstofffabrik Russlands, das Svetlov-Werk. Das sei mit Drohnen angegriffen und getroffen worden, berichtet Kiew Independent unter Berufung auf eine Quelle im ukrainischen Geheimdienst. Interessant dabei, dieses Werk liegt rund 900 Kilometer tief in Russland, in der Region Nischni Novgorod, also sehr, sehr weit weg. Und das ist eben auch ein Beweis dafür, dass die Ukraine auch ohne das westliche Go für den Einsatz vom Westen gelieferter Waffen mit größerer Reichweite mittlerweile in der Lage ist, solche Ziele zu treffen.
In der Hinsicht gibt es ja nach wie vor auch wenig überraschend nichts Neues. Gehen wir mal weg von der militärischen hin zur politischen Lage. Da hofft Russlands Präsident Putin ja gerade in diesen Tagen auf einen ganz großen Auftritt.
Ja, und zwar hat er eingeladen von diesem Dienstag an bis zum Donnerstag zum großen Gipfel der sogenannten BRICS-Gruppe, und zwar nach Russland. 36 Staaten haben die Teilnahme an diesem Treffen zugesagt. Das findet statt in Kasan in der Teilrepublik Tatarstan, also ganz weit weg von der ukrainischen Grenze. Trotzdem hohe Sicherheitsvorkehrungen dort, hört man, weil man selbst dort Angst vor Anschlägen hat, offensichtlich. Putins außenpolitischer Sprecher Uschakow hat das so mitgeteilt. Auf der Agenda, sagt er, dieses Präsidenten Putin, stünden alleine 20 bilaterale Treffen, darunter mit Chinas Staatschef Xi oder aber auch mit Erdogan, dem türkischen Staatschef, der da ist. Es heißt, stolz aus Moskau, dieser Gipfel könnte zum größten außenpolitischen Treffen werden, das je auf russischem Boden stattgefunden habe. Und damit will er natürlich auch zeigen, ich, Putin, bin immer noch wer international. Interessant dabei, am Rande dieses Gipfels will er am Donnerstag auch mit UN-Generalsekretär Guterres reden. Die treffen sich dort, das ist angekündigt worden und das findet international einige Beachtung, denn Guterres hat diesen russischen Angriffskrieg ja mehrfach scharf kritisiert und es wäre auch sein erster Besuch in Russland seit mehr als 2,5 Jahren. Da sind denn wahrscheinlich nicht nur freundliche Worte zu erwarten. Ansonsten wird man versuchen, Muskeln spielen zu lassen und Harmonie zu demonstrieren. Putin wird das Ganze nutzen, um sich in dem Glanz dieser Alliierten zu präsentieren. Diese Allianz, die sich übrigens ziemlich erweitert hat. Das waren ja ganz lange eben 5 Staaten nur, deshalb auch der Name. Russland, Brasilien, Indien, China und Südafrika. BRICS natürlich, weil Brasilien vorne steht. Im Januar dieses Jahres haben sich dann der Iran, Ägypten, Äthiopien und die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien angeschlossen. Anträge auf Aufnahme gibt es unter anderem von der Türkei und einige weitere Staaten wollen auch mitmachen. Wie gesagt, es geht Putin, glaube ich, vor allem ja um so eine Art PR-Sieg. Die Macht der Bilder wird da gerne zitiert. Er möchte demonstrieren, dass er eben in der Welt nicht isoliert ist, obwohl wir das im Westen natürlich so sehen. Ganz praktisch hofft Russland darauf, vor allem die finanzielle Zusammenarbeit mit diesen Staaten voranzutreiben. Da geht es dann eben auch um eine Alternative zum westlichen System des Finanzdatenaustauschs SWIFT. Es geht um eine Entdollarisierung der Weltwirtschaft. Also man möchte die Vormachtstellung des Dollars brechen. Man träumt von einer gemeinsamen Bank. Aber wenn man so ein bisschen sich mal reinliest, BRICS klingt gut, sie sind sich aber nicht alle grundsätzlich einig und schon gar nicht, wenn es um den anti-westlichen Kurs von Putin geht. Da gibt es Indien und Brasilien, die haben natürlich ihre Finger auch ausgestreckt in andere Regionen der Welt. Die Türkei sagt auch, wir sind zwar nach Westen orientiert, aber das heißt nicht, dass wir uns gegen den Osten wenden. Also es ist ganz klar, es wird ein Treffen werden, das eben, wenn man genauer hinguckt, zeigt, so einig wie Putin es gerne hätte, sind sie sich nicht.
Ja, so ganz zusammengeschweißt waren die ja auch noch nie. Ich war ja auch mal lange in Indien, da war das immer sehr deutlich, dass die sich sozusagen nach allen Seiten hin alle Optionen immer offen lassen.
Am Ende ist es Pragmatismus, oder? Die gucken halt, wo immer wir einen Vorteil kriegen, dann nehmen wir ihn. Und Putin, das muss man eben auch sagen, steht mit dem Krieg und seiner angeschlagenen Wirtschaft, Kriegswirtschaft, gerade ganz schön schwach da und auch als Bittsteller, was zum Beispiel Energieverkäufe an China angeht.
Wer jetzt nicht dabei ist, ist Nordkorea, Russlands Partner in Crime, könnte man fast schon sagen. Das ist ja eine international weitgehend geächtete Diktatur, die angeblich ja nun tausende Soldaten für Russland in den Angriffskrieg gegen die Ukraine schickt. Wir haben schon in mehreren Folgen darüber berichtet und das Thema bleibt auch jetzt weiter aktuell.
Ja, das bleibt es. Du hast die letzten beiden Male ja schon intensiv drüber gesprochen und tatsächlich, die Sorgen werden nicht gerade kleiner. Ich zitiere den stellvertretenden amerikanischen UN-Botschafter Robert Wood, der am Montag dieser Woche sich vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen geäußert hat mit dem Satz, wenn diese Meldungen stimmen, dann ist das eine gefährliche und höchst besorgniserregende Entwicklung. Das würde eine offensichtliche Vertiefung der militärischen Beziehungen zwischen Moskau und Pjöngjang darstellen. Und das wird natürlich im Westen mit großer Sorge betrachtet. Man berate sich seitens der Amerikaner mit den Verbündeten und Partnern über Auswirkungen eines solchen dramatischen Schrittes. Das heißt, in den Hinterzimmern der großen Politik wird schon an Strategien gefeilt. Was machen wir denn, wenn das alles stimmt? Und es gibt eben doch einige Hinweise, dass es stimmt. Sollte sich Russland, sagt Wood, tatsächlich mit zusätzlichen Truppen verstärken in der Ukraine, aus Nordkorea diese Truppen, dann sei das auch ein Zeichen der Verzweiflung seitens des Kreml. Ja, es ist ganz bestimmt. Es gäbe eben Berichte, sagt Wood, die haben wir ja auch schon zitiert, und es gibt immer mehr, angeblich sogar jetzt auch Fotos des ukrainischen Geheimdienstes, die tatsächlich belegen, dass nordkoreanische Soldaten zumindest in Russland sind und dort auf einen Einsatz vorbereitet werden. Das Ganze findet natürlich auch ein Echo in der NATO. Die NATO macht sich Sorgen. Generalsekretär Rutte hat sich entsprechend geäußert und auch ein Sprecher des südkoreanischen Präsidentenamtes hat sich dazu geäußert, man werde mit schrittweisen Maßnahmen auf die nordkoreanisch-russische Militärkooperation reagieren. Da wird gar nicht mehr mutmaßlich dazu gesagt. Offenbar, so berichtet es eine südkoreanische Nachrichtenagentur, überlegt sich das Land, eigene Beobachter in die Ukraine zu schicken, um dort zu gucken, sind tatsächlich nordkoreanische Soldaten da, die ja angeblich russische Uniformen tragen, die angeblich gefälschte Papiere haben, um sie als Russen auszuweisen, obwohl sie es eben nicht sind. Interessant auch, die Regierung in Seoul erwägt mittlerweile wohl auch etwas zu tun, was sie bislang nicht gemacht hat, nämlich selbst eigene Waffen zu liefern, und zwar an die Ukraine. Ganz kurz nochmal für die, die nicht ganz genau wissen, worüber reden die eigentlich. Es geht um 1500 Soldaten nach Angaben aus Südkorea, die in russischen Schiffen nach Wladiwostok gebracht worden sind, wo sie vorbereitet werden sollen auf einen Einsatz. Und insgesamt soll sich Nordkorea dazu entschieden oder verpflichtet haben, etwa 12.000 Soldaten für die Russen in die Ukraine zu schicken.
Ich fürchte, ein Thema, das uns weiter beschäftigen wird, Carsten.
Ja, und mit hoher Sprenggefahr, glaube ich, tatsächlich auch, was die Ausweitung des Konfliktes angeht. Also das ist wirklich ernst.
Ja. Ein völlig anderer Brennpunkt, jedenfalls auch geografisch gesehen, im russischen Kampf gegen den Westen, ist ja die Republik Moldau. Auch da hat sich einiges getan in den letzten Tagen.
Ganz genau. Ich fange aber noch mal ganz kurz mit 2-3 Fakten an, damit man weiß, worüber wir reden. Das ist eine ehemalige Sowjetrepublik, gerade mal 2,6 Millionen Einwohner, eigentlich klein, aber eben nicht bedeutungslos, weil es grenzt direkt an die Ukraine und an Rumänien. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine fürchten viele Leute in Moldau, dass Moskau jetzt ihr Land als nächstes angreifen könnte. Es gibt eine besondere Sorge, weil es in diesem Land die russischsprachige Region Transnistrien gibt, die sich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion von Moldau abgespalten hatte. Die Präsidentin des Landes, Maya Sandu, ist seit 2020 im Amt. Die stand eben jetzt am Wochenende zur Wiederwahl, und daneben wurde in Moldau auch darüber abgestimmt, ob der bereits beantragte Beitritt zur Europäischen Union jetzt auch als Ziel in die Verfassung geschrieben werden soll. Das ist mit besonderer Spannung beobachtet worden. Am Montag gab es die Ergebnisse, und danach hat eben nur eine hauchdünne Mehrheit dafür gestimmt, die EU-Mitgliedschaft festzuschreiben. Und auch Sandu in der Präsidentenwahl lag bei weitem nicht so klar vorne wie erwartet. Sie selbst sagt, das sei ein beispielloser Angriff auf die Demokratie, und bezieht sich mit diesem Vorwurf auf mutmaßliche russische Wahleinmischungen. Da war auch von massenhaftem Stimmenkauf die Rede. Auch die EU ist kritisch und wirft Moskau eine beispiellose Einflussnahme vor. Der Kreml, was Wunder, sagt, ja, es gäbe Unregelmäßigkeiten, aber die gäbe es zugunsten Sandus und zugunsten der EU-Befürworter. Da wird also keinerlei entgegenkommen oder irgendwie auch nur ein Satz gesagt, der darauf hindeuten könnte, dass man dort eigene Interessen hatte und hat. Hat man aber, hat Moskau auch. Jetzt ist dieses Referendum durch, 50,28% für diesen EU-Beitritt in der Verfassung. Wirklich hauchdünn. Es geht aber in der Präsidentschaftswahl in die nächste Runde, und zwar am 3. November. Eine Stichwahl zwischen Sandu, die europafreundlich ist, und dann dem Sozialisten Alexander Stoyanoglo, der wiederum russlandfreundlich ist. Und wenn man heute so die Kommentare liest, dann heißt es ja, erstmal gut für die EU, aber Putin setzt jetzt natürlich darauf, dass sein Freund wenigstens die Präsidentschaftswahl gewinnt am 3. November, um vielleicht doch noch den Beitrittsprozess stören zu können. Und dann gibt es übrigens in diesem Zusammenhang nicht zu vergessen auch Georgien. Da ist am kommenden Wochenende eine Parlamentswahl, auch eine ehemalige Sowjetrepublik. Und auch dort wird gesagt, dass Moskau sich massiv einmischt, schon sehr, sehr lange, und dass die historisch sein wird. Es gibt eine Partei dort, Georgischer Traum, seit 2012 an der Macht, seit etwa 2 Jahren massiv wieder für eine Wiederannäherung Georgiens an Russland, steht im Westen wegen des antieuropäischen Kurses deutlich in der Kritik, hat gerade Gesetze verabschiedet, wie es sie so auch in Russland gibt, schärfere Kontrolle der Zivilgesellschaft, Beschneidung der Rechte homosexueller und anderer sexueller Minderheiten. Die EU wirft der aktuellen georgischen Führung deshalb einen anti-westlichen Kurs vor und hat den Prozess des Beitritts als Beitrittskandidat auf Eis gelegt. Heute, an diesem Dienstag, lesen wir allerdings, dass es Umfragen auch nach einer Großdemonstration, pro-europäischer Großdemonstration gibt, die sagt, ein Bündnis pro-westlicher Parteien hat bei dieser Wahl eine ganz gute Chance zu gewinnen. Und das wäre eine weitere kleine Niederlage für Putin, aber noch mit vielen Fragezeichen.
Da schauen wir spätestens nächste Woche wieder drauf, denn es wird ja gewählt am kommenden Wochenende in Georgien. Vielen Dank, Carsten. Und damit sind wir beim Schwerpunkt dieser Sendung. Diese Woche hat Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius in Rostock ein neues Marinehauptquartier, das CTF Baltic oder auch Command Task Force Baltic, eingeweiht, von dem aus multinational Operationen, Übungen im gesamten Ostseeraum geplant und gesteuert werden können. Deutschland hat jetzt dort die Federführung für die nächsten 4 Jahre und Pistorius hat bei der Gelegenheit nochmal erläutert, wie wichtig die Ostsee für uns ist, weil dort eben, wie er es ausdrückte, maritime Lebensadern verlaufen für Kommunikation, für Energie, für Handel. Sicherheit aber, hat er auch betont, sei im Ostseeraum längst nicht mehr gegeben, weil Russland sie schon jetzt täglich herausfordere.
Immer häufiger sehen wir russische Luftstreitkräfte, die sich nicht an die anerkannten Regeln im Luftverkehr halten. Sie provozieren und verletzen bewusst und willentlich unseren Luftraum und den unserer Partner. Wir beobachten russische Forschungsschiffe, die sich verdächtig nah an unserer Infrastruktur heranbewegen. An den Knotenpunkten unserer digitalen Infrastruktur, an Pipelines, an Windparks. Und wir verfolgen mit Sorge, wie Kaliningrad zur schwer bewaffneten Bastion ausgebaut wird. Mit hunderten Raketen, die auf die Hauptstädte Europas gerichtet werden und diese eben auch erreichen können.
Eines der wichtigsten Länder im Ostseeraum ist neu NATO-Mitglied Finnland. Du kennst das Land ja sehr gut, Carsten. Warst dort als Korrespondent viel tätig und unterwegs. Finnland kommt ja auch deshalb große Bedeutung zu, weil es eine lange direkte Grenze zu Russland hat. Und nun hatte Anna Engelke Gelegenheit, mit der Chefdiplomatin Finnlands ausführlich darüber zu sprechen, was genau das und was der Ukraine-Krieg für so ein Land wie Finnland bedeuten.
Hier bei Streitkräfte und Strategien gucken wir auch immer wieder über den Tellerrand, schauen, wie andere Länder die Ukraine in ihrem Kampf gegen den russischen Angriff unterstützen. Ich freue mich sehr, jetzt darüber mit der finnischen Außenministerin sprechen zu können. Elina Valtonen ist seit knapp 1,5 Jahren Außenministerin und gehört der konservativen Nationalen Sammlungspartei an. Elina Valtonen hat als Kind in Bonn gelebt und ist dort auch zur Schule gegangen. Deshalb können wir Deutsch miteinander sprechen. Frau Ministerin, herzlich willkommen hier im ARD-Hauptstadtstudio.
Dankeschön, ich freue mich auch.
Sie kommen gerade direkt aus Finnland und laut World Happiness Report ist Finnland seit 7 Jahren in Folge das Land mit den glücklichsten Menschen. Deutschland, ich habe mal geguckt, ist von Platz 16 auf Platz 24 in diesem Jahr runtergegangen. Verraten Sie uns Ihr Geheimnis vom Glück.
Also es gibt vielleicht jetzt keine einzige Antwort auf die Frage, aber jetzt in dieser Zeit, in den letzten 2 Jahren. Aber ich denke, in Finnland hat man das schon länger festgestellt, dass vor allem die Entwicklung jenseits der Grenze auf der Seite von Russland, wie die verlaufen ist, wir können auf jeden Fall das schätzen, was wir haben, nämlich die Freiheit, die Demokratie und dazu gehören natürlich auch der Wohlstand und eben die individuelle Gestaltungsmöglichkeit des Lebens. Und das sind eben Dinge, wo wir wissen, dass wir die wirklich schätzen, denn es hätte in der Geschichte auch anders kommen können. Wir haben uns natürlich gegen Russland wehren müssen damals und wurden zum Glück nicht in die Sowjetunion eingegliedert nach dem Zweiten Weltkrieg, wie viele benachbarte Länder. Und viele haben auch ja dann seitdem sehr viel an Wohlstand verloren und natürlich, klar, alle Freiheiten. Mhm. Und das ist vielleicht eine Antwort, aber dazu gehört natürlich auch, dass wir sehr viel auf Bildung setzen. Wir haben ja am Ende nichts anderes als das Humankapital, nicht so viel Kapital, womit wir begonnen haben vor 100 Jahren. Und ja, natürlich die schöne Natur.
Wir beschäftigen uns hier im Podcast vor allen Dingen mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine. Und wenn man auf Deutschland schaut und auf die deutsche Unterstützung und auch in den Meinungsumfragen, dann sieht man langsam, dass die Unterstützung sinkt. Es ist nach wie vor hoch, aber es gibt jetzt so erste Meinungsumfragen, wo eine knappe Mehrheit der Deutschen sagt, 51%, dass keine weiteren Waffen an die Ukraine geliefert werden sollen. Sie haben mal in einem Interview vor kurzem gesagt mit der Financial Times, es macht Ihnen Sorge, wenn die westlichen Staaten müde werden, wenn dort eine Müdigkeit um sich greift. Was können Sie gegen diese Müdigkeit tun?
In unseren Demokratien geht es natürlich darum, dass die Leute auf der Straße verstehen, worum es hier geht. Und natürlich sind alle der Meinung, dass der Krieg ganz schlimm ist. Wir wollen Frieden. Jeder möchte Frieden. Aber man muss verstehen, dass in diesem Fall es nicht darum geht, also wenn wir jetzt aufhören, Waffen zu liefern, dass der Krieg damit zu Ende ist. Man könnte sogar sagen, damit ist es zu Ende mit der Ukraine. Und das ist eben der Unterschied, den wir als Politikerinnen und Politiker einfach nur unserer Wählerschaft also erklären müssen, weil darum geht es am Ende. Und wir glauben nicht, dass die Aggression Russlands ein Ende nimmt, indem zum Beispiel wir die Ukraine jetzt zur Kapitulation zwingen am Ende, wenn wir der Ukraine nicht unterstützen, sondern ganz im Gegenteil, wir haben es ja selbst erleben können, überall in Europa mittlerweile und vor allem hier in Mitteleuropa, auch in Deutschland, wie die Einflussnahme durch Russland hier nur steigt.
Wenn man auf die letzten drei Landtagswahlen hier in Deutschland schaut, dann haben mit AfD und BSW Parteien gewonnen, die Russland sehr positiv gegenüberstehen und die Ukraine nicht weiter unterstützen wollen. Und wenn eine Mehrheit der Wähler so denkt, dann ist man ja als Regierung durchaus gehalten, auch seine Politik danach auszurichten. Wie würden Sie damit umgehen?
Also ich habe selbst neulich eine Umfrage gesehen, in der die deutliche Mehrheit der Deutschen der Meinung war, dass die Unterstützung auf dem Level bleiben soll, auf dem das ist oder sogar steigen soll. Gut, über 30% waren auch dagegen. Aber es geht einfach nur darum, dass wir versuchen zu erklären, dass es ganz wichtig ist, dass wir der Ukraine jetzt helfen, denn künftig wird es auch nicht billiger. Und die Sache ist, dass diese Aggression durch Russland, die uns auch im Westen direkt beeinflussen kann, NATO-Mitglieder, EU-Mitglieder und ja, wie gesagt, also die hybride Einflussnahme, die wir erleben, Sabotageakte oder Versuche, sowieso Desinformation, Missinformation in allen sozialen Medien, Bedrohungen oder unterschiedliche Arten von hybriden Bedrohungen sehen wir jetzt vermehrt, besonders in Deutschland und Frankreich, obwohl Deutschland und Frankreich keine Grenze zu Russland haben. Und wir müssen uns einfach nur bewusst werden, dass wir quasi alle schon Opfer der Aggression sind. Und natürlich erleben die Ukrainerinnen und Ukrainer das jetzt auf die schlimmste Art, nämlich militärisch. Und wir gehen davon aus, also wie die Kriegswirtschaft jetzt in Russland aussieht und auch die erklärten Ziele der Führung Russlands, wird es natürlich nicht ein Ende nehmen, wenn wir einfach nur jetzt sagen, dass wir geben Russland das, was sie wollen.
Was die reinen Zahlen angeht, da ist Deutschland nach den USA der zweitstärkste Unterstützer der Ukraine. Und wenn man jetzt als Vergleichsmaßstab das Bruttoinlandsprodukt nimmt, also die Wirtschaftsleistung eines jeden Landes, dann liegt Irland, dann liegt Finnland auf Platz 5. Ich habe mal geguckt, 0,8% des Bruttoinlandsprodukts macht das aus. Und Deutschland ist deutlich dahinter auf Platz 16. Also sie auf Platz 5, wir in Deutschland auf Platz 16 mit 0,27 des Bruttoinlandsprodukts. Warum fällt es den Finnen leichter, der Ukraine zu helfen?
Wir empfinden sehr große Sympathie mit den Ukrainern. Und gerade aus dem Grund, dass wir die Aggression Russlands auch aus unserer Vergangenheit kennen. Und klar, wir haben es auf die ganz gleiche Art wie alle anderen europäischen Länder versucht, in den letzten 30 Jahren eine Partnerschaft mit Russland aufzubauen, die auf Handel basiert und auf, was wir gehofft haben, Gleichgesinntheit, dass Russland dann doch auf dem Wege wäre zu einer wahren Demokratie. Und eine Zeit lang sah das ja so aus, vielleicht zwei Wochen lang in den 90ern, aber danach ist es wieder bergab gegangen. Aber naja, gut, also seit der Annexion der Krim denkt man in Finnland vielleicht schon anders, aber trotzdem hat man sich nicht komplett von Russland abgekoppelt und Europa sowieso nicht. Aber so ist es dann doch nicht gekommen. Und wir haben eben schon immer in unsere eigene starke Verteidigung investiert. Und jetzt sehen wir einfach, dass wir auch der Ukraine helfen müssen und vor allem der Ukraine helfen müssen, dem Land, das der russischen Aggression jetzt in diesem Fall ausgesetzt ist.
Kurz nach der russischen Vollinvasion in die Ukraine hat sich Irland gemeinsam mit Schweden um eine Mitgliedschaft in der NATO beworben. Und seit einem halben Jahr sind sie auch in der NATO, und zwar entgegen heftiger Drohungen durch den russischen Machthaber Putin. Warum hat das die Finnen nicht beeindruckt?
Wir haben sehr lange gedacht, dass wir die NATO-Mitgliedschaft quasi nicht brauchen, eben weil wir eine so starke eigene Verteidigung haben, unter anderem eine der stärksten Armeen Europas. Nicht nur im Vergleich zu der Kopfanzahl gesehen, sondern auch absolut gemessen.
Es sind 900.000. Im Verteidigungsfall können Sie bis zu 900.000 Soldaten, Reservisten aktivieren, bei 5,5 Millionen Einwohnern.
Genau, das ist ziemlich viel. Und wir haben die allgemeine Wehrpflicht nie aufgegeben und so weiter. Und klar, wir haben auch sehr viele Verteidigungszusammenarbeitsabkommen mit unseren Nachbarländern gehabt und unter anderem auch mit Deutschland. Und klar, in der Europäischen Union gibt es ja auch die Beistands- und Solidaritätsklauseln, die besagen, dass man ein anderes Land unterstützen soll. Die Sprache in den Klauseln ist sogar stärker als die von der Artikel 5-Sprache des NATO-Vertrages. Aber ja, über Nacht hat sich dann die Meinung geändert in Finnland, wirklich verändert. Wir gingen von, sagen wir, 25% NATO-Zustimmung zu 60-70%. Wir sind jetzt in der Gegend geblieben oder über 70%. Und ja, da wurde es auf einen Schlag jedem klar, dass wir nicht auf Wunschträumen unsere Zukunft basieren können, sondern obwohl wir, wie erwähnt, gehofft haben, dass Russland dann doch sich zurückhält und quasi zu einer Demokratie wird, ja, ist nicht so gekommen. Und dann haben wir gedacht, gemeinsam sind wir stärker. Und uns war es natürlich sehr wichtig, den Schritt auch zusammen mit Schweden zu gehen. Wir teilen mit Schweden so vieles, unter anderem eine sehr starke Verteidigungszusammenarbeit schon seit Jahren.
Aber die roten Linien, die Putin versucht hat zu ziehen, von denen lassen Sie sich nicht beeindrucken?
Wir haben über die Jahre hinweg so vieles aus Russland hören müssen und wir sind ein souveränes Land. Wir haben natürlich das Recht, uns dem Militärbündnis anzuschließen, dem wir angehören möchten. Und ja, wenn ein Land die Souveränität und im Fall der Ukraine auch die territoriale Integrität eines Landes nicht respektiert, dann ist es nicht das Problem des Opfers, sondern da hat Schuld einfach nur der Aggressor.
Welche Rolle spielt es, dass Finnland im November 1939 ja schon mal von Russland überfallen worden ist? Finnland hat diesen Krieg nicht richtig gewonnen, aber sie haben dem Aggressor standgehalten und haben letztendlich so eine Übereinkunft gefunden. Welche Rolle spielt das für Sie im Umgang mit Russland?
Das spielt eine sehr herausragende Rolle, obwohl meine Generation natürlich nicht dabei war, nicht mal die meiner Eltern, trägt man das quasi im DNA, dieses Gedächtnis davon und eben diese Erinnerung, dass das dann doch wieder so kommen kann. Und außerdem war es ja nicht das erste Mal. Ich glaube, in der Geschichte sind wir 20 Mal von Russland in verschiedenen Formen überfallen worden. Damals war es die Sowjetunion. Aber ja, trotzdem haben wir, und das ist auch ganz wichtig zu sagen, wir haben die Russen und wir haben Russland natürlich nie mit was angedroht. Also wir sind nicht eine Bedrohung zu Russland, nicht. Also Finnland als kleines Land sowieso nicht und auch nicht als NATO-Mitglied. Das versucht Russland ja immer so rüberzubringen, dass es die Ost- oder in diesem Fall die Norderweiterung der NATO wäre, die Russland das Leben irgendwie schwer machen würde. Ganz im Gegenteil. Wir haben immer die Hand hingehalten zur Zusammenarbeit. Wie gesagt, wir hatten ganz viel Handel, Investitionen beiderseits. Das war in Deutschland ganz genauso. Und trotzdem ist es so gekommen. Also die Bedrohung, die kommt leider nur aus der Einrichtung.
Putins Kriegswirtschaft läuft auf Hochtouren. Das hat der deutsche Generalinspekteur Carsten Breuer jetzt an diesem Wochenende in einem Interview gesagt. Und hier in Deutschland haben vor kurzem die Chefs der deutschen Geheimdienste daran erinnert, dass Russland bis zum Ende des Jahrzehnts in der Lage ist, einen NATO-Staat anzugreifen, also in 5 bis 8 Jahren. Wie sehr beunruhigt Sie das?
Das beunruhigt uns tatsächlich. Unsere Botschaft ist aber auch ganz klar, wenn wir das packen wollen, dann können wir das gemeinsam packen, nämlich eine genügende Abschreckung schaffen als Europa, vor allem auch als NATO. Aber da denken wir, dass wir besonders als Europa viel mehr leisten müssen. Und jetzt ist es natürlich am leichtesten, am billigsten und am menschlichsten, der Ukraine zu helfen. In dieser Situation aber auch gleichzeitig an unserer gemeinsamen Verteidigung und Abschreckung zu arbeiten. Und da werden die 2%, die jetzt als die NATO-Hürde gelten, nicht reichen. Es muss leider mehr sein. Aber das gesagt, wir investieren in die Verteidigung ja nicht, um Krieg zu führen, sondern eben um Krieg abzuwehren. Aber diese Prognosen muss man ernst nehmen. Keiner möchte daran glauben. Aber so wie Russland sich jetzt sieht und vor allem auch durch die Zusammenarbeit mit China, mit dem Iran und jetzt auch in sehr großem Maße mit Nordkorea, alles ist wirklich möglich. Und wir müssen endlich verstehen, dass das uns alle betrifft, wirklich jeden.
Haben Sie den Eindruck, dass es vielleicht sogar früher möglich sein kann, dass Putin einen NATO-Staat ins Visier nimmt, also vor dem Ende dieses Jahrzehnts?
Ich möchte mit solchen Zukunftsvisionen nicht spekulieren, aber wie gesagt, wir als Europäer müssen einfach nur jetzt verstehen, dass wir mehr leisten müssen. Und dann wird es auch so nicht kommen.
Reden wir über die Hilfe. Finnland liefert Waffen an die Ukraine ohne Auflagen, ohne Beschränkungen. Sind darunter Waffen, mit denen die Ukraine auf russisches Territorium zielen könnte?
Wir kommentieren nicht weiter, was die genauen Verteidigungsmaterialien angeht, weil es auch ein Teil unserer eigenen Verteidigung ist. Und wie Sie sagen, haben wir tatsächlich keine Beschränkungen zu dem Material gegeben, von Anfang an nicht. Und das Material kann man einsetzen, wie es das internationale Recht der Ukraine vorschreibt und möglich macht, nämlich auf eigenem Territorium sowieso und auch auf dem Gebiet des Aggressors, wenn es um militärische Ziele geht.
Das ist ja eine Forderung des ukrainischen Präsidenten Selenskis, auch in seinem Siegesplan gehört ja dazu, dass er vor allen Dingen konkrete Bitte an Frankreich, an Großbritannien und an die USA für die von dort gelieferten weiterreichenden Waffen, dass er die ohne Beschränkungen auf russisches Territorium einsetzen kann, auf militärische Ziele auf russischem Territorium. Das wäre also etwas, was Sie unterstützen als Punkt in diesem Siegesplan.
Na, wir machen das so schon von Anfang an und es ist einfach nur ein Teil davon, dass wir wirklich verstehen, worum es hier geht. Und die Ukraine hat legal das Recht, sich zu verteidigen. Wir haben das Recht, nach dem Völkerrecht die Ukraine dabei zu unterstützen. Und das Völkerrecht besagt auch, dass man militärische Ziele auch auf der Seite des Aggressors zielen kann. Und damit ein Ende dazu. Aber was auch ganz wichtig ist zu sagen, also man muss das alles auch nicht so negativ sehen. Also wir sind zum Beispiel sehr glücklich, was Deutschland geleistet hat in den letzten 2,5 Jahren, vor allem nach dem Beginn der Zeitenwende, sagen wir es mal so, weil ich finde, die Zeitenwende kann gerne noch weitergehen und muss auch für unsere Sicherheit, nicht nur die von Deutschland, aber vor allem von Deutschland auch. Aber dass man so viel geleistet hat, das hätte man vorher natürlich nicht denken können. Wir treffen uns heute mit den nordischen Ministern hier in Berlin und gemeinsam sind wir nicht nur relativ gesehen, sondern absolut gesehen, glaube ich, die drittgrößten Helfer von der Ukraine und wir sind sehr stolz darauf und möchten das auch wirklich Deutschland sagen, dass das ganz toll ist und dass wir eben auch eine Führungsrolle Deutschlands in diesen Sachen wünschen, in Sachen gemeinsame Verteidigung, gemeinsame Abschreckung. Da müssen wir als Europa so viel mehr machen und da hoffen wir, dass Deutschland ganz vorne steht.
Sie meinen vor allen Dingen auch, wenn man auf die Wahl in den USA in 2 Wochen schaut. Sie gehören ja zu denjenigen, die einigermaßen entspannt über eine mögliche zweite Amtszeit von Donald Trump als US-Präsident sprechen.
Naja, entspannt würde ich das vielleicht nicht nennen, aber ich respektiere natürlich das Ergebnis jeder freien Wahl und ich hoffe, dass die Wahl in Amerika auch so eine sein wird und das ist sie bisher immer gewesen. Das Fazit steht aber da und es ist, dass egal wer in diesen Wahlen gewählt wird in Amerika, wer in 4 Jahren und in den kommenden Wahlen der Zukunft. Amerika ist auch woanders beschäftigt. Wir sehen das jetzt mit dem Nahostkonflikt. Wir sehen das mit China, Taiwan. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Und überhaupt in Europa, wir können jetzt endlich mal erwachsen werden. Und je stärker wir werden, desto attraktiver sind wir auch als Partner für die USA. Übrigens, ich finde, es ist ganz legitim von den USA zu verlangen, dass Europa sein eigenes Gewicht heben kann. Und das können wir jetzt gerade noch nicht. Deshalb müssen wir einfach nur mehr investieren.
Eine Frage zum Schluss. Wie stehen Sie zu der Idee, den Spieß umzudrehen und Putin rote Linien zu ziehen? Also Putin zu sagen, wenn du weiter Krankenhäuser angreifst, zivile Ziele in der Ukraine, dann unterstützen wir die Ukraine zum Beispiel, indem wir die Reichweitenbeschränkung der Attack-Camps wegnehmen oder aus deutscher Sicht, indem wir Taurus liefern. Also einfach versuchen mal, den Spieß umzudrehen.
Das finde ich eine hervorragende Idee. Überhaupt müssen wir selbstbewusster ins Spiel kommen, weil, wie gesagt, wir sind nicht für die Eskalation zuständig. Es gibt keine Eskalation von der Seite des Westens, wenn wir gemäß Völkerrecht der Ukraine unterstützen. Also, oder die Ukraine unterstützen. Ich finde, es ist eine menschliche Pflicht, das zu machen. Und rote Linien in dem Sinne zu zeigen, dass Putin dann wirklich eine Möglichkeit hat, auch anders zu agieren. Und vor allem hätten wir dann auch für unsere Wählerschaft dann vielleicht könnten wir besser zeigen, dass es eben Putin ist, der nicht auf rote Linien beziehungsweise auf das Völkerrecht Acht gibt und es geradezu verletzt. Also von daher eine tolle Idee.
Frau Walton, ganz, ganz vielen Dank für Ihren Besuch hier im ARD-Hauptstadtstudio und herzlichen Glückwunsch auch zu 25 Jahre Nordische Botschaften hier in Berlin. Das ist ja ein Grund für Ihren Besuch hier in der Hauptstadt, wo Sie ja auch ordentlich im Stau gesteckt haben, wie ich gerade gelernt habe.
Ganz toll hier zu sein. Herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste gibt es am kommenden Freitag. Bis dahin freuen wir uns, wie immer, über Anregungen, Lob und Kritik. Auch wie immer das alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Es verabschieden sich Kai Küstner und Carsten Schmiester. Und jetzt haben wir noch einen Tipp für die ARD-Audiothek.
Wirtschaft ist viel mehr als Banken, Börsen, Bilanzen.
Wirtschaft ist überall. Aber was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Genau da wird's nämlich spannend. Ich bin Anna Planken.
Und ich bin David Alf. Wir sind die Hosts vom neuen Plus-Minus-Podcast.
Jeden Mittwoch packen wir hier Wirtschaftsthemen an, die uns alle in unserem Alltag begegnen und bei denen es sich wirklich lohnt, genauer hinzuschauen. Hinter die großen Schlagzeilen.
Wie gefährlich ist 5G?
Warum ist eigentlich der Gebrauchtmarkt für E-Autos tot?
Wie schafft es das chinesische Amazon Temu, so absurd billig zu sein?
Wir bauen dabei auf die geballte Recherche-Power von Plus-Minus und unseren ARD-Wirtschaftsredaktionen. In Deutschland und in der ganzen Welt.
Wirtschaftswissen, das euch weiterbringt. Abonniert den Kanal, damit ihr keine neue Folge verpasst.
Der neue Plus-Minus-Podcast. Jeden Mittwoch.
Überall.